Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zum zweiten Abend unserer Vortragsreihe Was bringt die Zukunft? Wir schauen in diesem Semester uns Utopien an und Fortschrittsideen und Fortschrittsängste und werfen Blicke in 13 Glaskugeln der Philosophie, Wissenschaft, Technik und Kunst. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und organisiere für Sie Semester um Semester diese Vortragsreihen im Studium Generale. Mittlerweile schreiben wir die 22. Folge. Falls Sie die eine oder andere verpasst haben sollten, schauen Sie mal ins Internet. Hier in diesen schönen Faltkarten, da steht eine Adresse. Da können Sie rund 200 Vorträge der letzten 11, 12 Jahre nachhören. Etwas, das Sie meines Wissens an keiner anderen deutschen Hochschule in der Form finden. Letzte Woche hatten wir Ernst-Peter Fischer zu Gast zum Auftakt und er hat uns den Zahn gezogen, dass das mit dem in die Zukunft sehen eine schwierige Angelegenheit ist. Er hat erzählt, was in den 60er Jahren unter dem Stichwort Futurologie so getrieben wurde und warum das womöglich nicht so einfach ist. Heute Abend haben wir mal wieder zu Gast Professor Dr. Klaus Wiegerling. Er kommt vom Karlsruher Institut für Technologie zu uns und lehrt dort und arbeitet und forscht dort am ITAS, dem Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse. Diejenigen, die letzte Woche da waren, erinnern sich vielleicht, in unserer Diskussion kam das Stichwort Technikfolgenabschätzung mal auf, dass das vielleicht eine Variante sein könnte, sehr abgeschwächt, aber der Futurologie, wie sie vielleicht sinnvoll gemünzt werden kann, unter anderem auch zur Politikberatung. Und das ist etwas, was in Karlsruhe vom ITAS auch durchaus aktiv betrieben wird. Herr Wiegerling, zu seiner Person vielleicht ein paar Sätze. Er ist promovierter und habilitierter Philosoph, hat immer wieder an den Schnittstellen, sage ich mal, zwischen Geisteswissenschaft und Technik, Naturwissenschaft gearbeitet in großen Forschungsprojekten und ist auch jetzt in dem Thema, das wir heute Abend von ihm hören werden, vorgestellt bekommen werden, nämlich den Fragen rund um Big Data, was machen wir mit den großen Datenmengen, die heute auflaufen. Da ist er aktiv in verschiedenen Einrichtungen. Zum Beispiel gibt es eine Arbeitsgruppe des Bundesforschungsministeriums, das sich mit diesen Fragen beschäftigt. Da sitzt er drin. Jetzt soll er in einer Arbeitsgruppe im Land mitwirken und den Landesinnenminister beraten bei solchen Fragen. Also jemand, der das nicht nur in Anführungszeichen, dicken Anführungszeichen, theoretisch untersucht, sondern auch in seiner wissenschaftlichen Praxis daran arbeitet. Ich habe noch versäumt zu sagen, dass Herr Wiegerling nicht nur Philosophie studiert hat, sondern auch noch Komparatistik. Das ist vergleichende Literaturwissenschaft, falls Ihnen der Begriff lieber ist, und sich mit deutscher Volkskunde beschäftigt hat. So, und neben vielen Publikationen und Büchern auf der wissenschaftlichen Seite gibt es dann sogar auch noch erzählerische Arbeiten, also ein Mann der vielen Talente. Ich freue mich auf seinen Vortrag. Hinterher können Sie wieder in die Diskussion mit einsteigen. Und jetzt aber erstmal hören wir, was Klaus Wiegerling uns zum Thema Big Data mitgebracht hat. Viel Vergnügen.
Ja, guten Abend, vielen Dank nochmal für deine Worte zur Einführung. Ja, also ich freue mich immer wieder hier zu sein und es freut mich auch, dass die Zuhörerschaft nicht abnimmt. Es ist auch toll, gelegentlich hat man so das Gefühl, dass man sich auch mal abschleifen könnte, aber offenbar habe ich die Leute bisher noch nicht so schockiert, dass sie das zum Anlass genommen haben, nicht mehr zu kommen. Meine Damen und Herren, der langjährige Chefredakteur des Technologiemagazins Wired und heutige Drohnenbauer Anderson schrieb 2008 einen Aufsatz mit dem Titel Das Ende der Theorie, die Datenschwemme macht wissenschaftliche Methoden obsolet, indem er ausführt, dass wir in eine Epoche treten, in der wir Prozesse in einer bisher, ich zitiere, nie gekannten Genauigkeit nachverfolgen und messen können. Zitat Ende. Er führt weiter aus, dass es heute nicht mehr nötig sei, nach Modellen zu suchen, da Korrelationen vollkommen ausreichten, um zu Erklärungen bzw. Ergebnissen zu gelangen. Am Ende seines Beitrages heißt es, ich zitiere, Korrelationen machen Kausalitäten überflüssig und die Wissenschaft kann auch ohne kohärente Modelle, ohne große vereinheitlichenden Theorien Fortschritte machen. Anders ausgedrückt, sie braucht keine mechanistischen Erklärungen mehr. Soweit Anderson. Ohne Andersons feuilletonistischen Kurzschlüsse zu kommentieren, sei ihm zugestanden, dass er zumindest einen Sachverhalt auf den Punkt gebracht hat, wenn er sagt, dass informatische Möglichkeiten, die unter dem Begriff Big Data gefasst werden, bestehende Tendenzen in der Wissenschaft verschärfen und ein ahistorisches und nicht an Ursachenerkenntnis orientiertes Denken fördern. Die Technisierung der Wissenschaft ist ein Charakteristikum des neuzeitlichen Wissenschaftsverständnisses. Nun aber treten wir in ein Stadium, in dem die an konkreten Problemlösungen orientierte Technik auch die an Wahrheit orientierte Wissenschaft dominiert. Auch Wissenschaft dient Steuerungsprozessen, nicht mehr dem Zweck, begründete Einsichten in wahre Verhältnisse zu mehren. Die Funktionalisierung der Wissenschaft ist weit fortgeschritten. Es soll nun gezeigt werden, dass Big Data tatsächlich zu einer Vernachlässigung theoretischer Einsichten und zu einer, wie Willem Flusser es bereits in Bezug auf die fortschreitende Digitalisierung in seinem Aufsatz Alphanumerische Gesellschaft von 1989 angekündigt hat, ahistorischen Weisen der Weltaneignung führen kann, was Auswirkungen auf den Bereich des Normativen und auch seiner Begründung zeitigt. Mit der Technisierung der Wissenschaft findet eine Ideologisierung statt, die sich darin äußert, dass wissenschaftliche Wahrheitsansprüche auf die Kategorie der Nützlichkeit reduziert und die Aufgabe der Kritik weitgehend dem Feuilleton überlassen wird. Kritik wird nur zugelassen im Sinne einer Optimierung von Forschungslinien. Es ist unbestritten, dass Technik eine anthropologische Qualität hat und älter als Wissenschaft ist und dass keine moderne Disziplin bis hin zur Geisteswissenschaft ohne technische Disposition denkbar ist. Dennoch weisen Technik und Wissenschaft unterschiedliche Orientierungen auf. Während in der Wissenschaft immer auch Wahrheitsansprüche erhoben werden und die Wahrheitsorientierung als Regulativ für das wissenschaftliche Handeln dient, kann Technik auch dann funktionieren, wenn mit überholten bzw. nur noch eingeschränkt geltenden Theorien gearbeitet wird. Also Sie brauchen keine Kenntnisse der Relativitätstheorie in der Quantenmechanik zu haben, um Brücken bauen zu können. Da genügt durchaus die klassische newtonsche Physik. Sie ist also auf Effizienz und Effektivität gerichtet und untersteht ökonomischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Dies gilt für die Wissenschaft nicht gleichermaßen. Auch wenn die Abstände zwischen Wissenschaft und Technik geringer werden und wie im Falle der synthetischen Biologie ganz zu verschwinden scheinen, so bleibt eine Grenze zwischen Wissenschaft und Technik, die in der genannten Wahrheitsorientierung liegt. Die Technisierung der Wissenschaft aber geht mit einer Ideologisierung einher, weil sie damit zunehmend ihre kritische Aufgabe vergisst. Der Hype um Big Data ist gewiss nur die jüngste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Schon steht mit Huge Data die nächste vor der Tür. Leider sind diese Hypes meist von merkantilen Interessen inspiriert. Schlagworte, mit denen neueste informatische Entwicklungen benannt werden, wechseln immer schneller. Es ist aber zuzugestehen, dass technische Entwicklungen zuweilen schneller als die Begriffsbildung vonstatten gehen. Technikfolgenabschätzung hat es häufig mit einem vagen Gegenstandsbereich zu tun, da technische Entwicklungen nur unter Berücksichtigung der ihr zugrunde liegenden Vision angemessen gefasst werden können und sich im Laufe der Entwicklung Visionen und technische Optionen auch verschieben. So kann Technikfolgenabschätzung nur in der Weise einer Hermeneutik des Zukünftigen betrieben werden. Immer müssen Vorgriffe auf eine mögliche Zukunft und damit eine Selbstverständigung betrieben werden, um Technik steuern und gestalten zu können. Aber auch wenn wir bei der Fokussierung technischer Entwicklung eine gewisse Begriffsnot konstatieren, können wir nicht auf ein Mindestmaß an begrifflicher Präzision verzichten, da wir sonst die wissenschaftliche Verständigungsgrundlage aufgeben würden. Ein Schlüsselproblem des aktuellen Big Data Diskurses ist die Unterbietung der von der Wissensgesellschaft überwunden geglaubten Informationsgesellschaft durch die Datengesellschaft. Während die Wissensgesellschaft als eine der Hierarchisierung und Anwendungsorientierung beschrieben wurde, in der es um Datenselektion geht, und die Informationsgesellschaft als eine des Sammelns von Informationen, geht die Datengesellschaft davon aus, dass es sich bei Daten um einen Rohstoff handelt, aus dem Welt beliebig zusammengebaut werden können. Die Fortschritte in der Entwicklung der Informatik scheinen vor allem in der Fähigkeit der Systeme zu liegen, quasi in Echtzeit große Datenflüsse analysieren zu können. Es werden Korrelationen erkannt und deren Analysat unmittelbar zu Steuerungsprozessen genutzt. Der informatische Leitspruch immer automatisierter, immer mehr, in immer kürzerer Zeit soll also realisiert werden, ohne mit heuristischen Verfahren Datenbestände reduzieren zu müssen. Was heißt nun Big Data? Um eine Verständigungsgrundlage zu finden, müssen wir trotz erwähnter Begriffsnot in technischen Entwicklungskontexten zumindest eine Bestimmung von Big Data ex negativo herstellen, also sagen können, was definitiv nichts mit Big Data zu schaffen hat. Tatsächlich ist der gegenwärtige Begriffsgebrauch selbst in der Wissenschaft so vage, dass er als Verständigungsgrundlage kaum zu gebrauchen ist. Allgemein lässt sich sagen, dass Big Data derzeit entweder als Integrationsbegriff oder als Reflexionsbegriff gebraucht wird. Als Integrationsbegriff, insofern er es ermöglicht, Probleme fortgeschrittener informatischer Konfigurationen höherstufig unter dem Aspekt der Analyse großer Datenmengen, die nicht mehr mit herkömmlichen Verarbeitungsstrategien relationaler Datenbanken zu bewältigen sind, zu diskutieren. Dabei soll der weitgehend metaphorische Gebrauch des Begriffs dessen integrative Leistung erhöhen. Als Reflexionsbegriff gebrauchen wir den Begriff, wenn wir ein Verhältnis zu bestimmen versuchen, das wir als Subjekt zu einem Objektbereich einnehmen. Dabei sind wir nicht objektreferierend, sondern fassen alleine eine Relation ins Auge. Dieser Gebrauch ist für die Erfassung von Anwendungsproblemen von besonderer Bedeutung. Die verbreiteten Charakterisierungsversuche dienen in erheblichem Maße Marketingzwecken und sind in einer wissenschaftlichen Absicht, wie gesagt, kaum brauchbar. Dennoch sind Elemente dieser Versuche durchaus in einer Orientierungsabsicht nutzbar. Da keine Diskussion über technische Entwicklungen unabhängig vom allgemeinen Diskurs geführt werden können. So lassen sich einige Besonderheiten des Big Data Diskurses nur external, also nicht informatisch begründen. Die externe Erfassung speist sich zum einen aus einer Untersuchung der sprachlichen Verwendung des Begriffs, das heißt vor allem aus dessen pragmatischer Dimension. Es sind entsprechend auch die Rahmungen des Diskurses in den Blick zu nehmen und zu fragen, wer, wann, wo und zu welchem Zweck große Datenmengen analysiert und das Analysat zur Steuerung von Prozessen nutzt. Es müssen also neben technischen Aspekten auch ökonomische und soziale Rahmungen fokussiert und kritisch analysiert werden. Eine sinnvolle Rede von Big Data impliziert, wie eben angemerkt, das Übersteigen der klassischen Arbeit mit relationalen Datenbanken. Des Weiteren erfordert sie zum einen die Präferenz synchroner, also gleichzeitiger korrelationaler Verhältnisse gegenüber Kausalverhältnissen sowie gegenüber diachronischen historischen Verhältnissen, wobei diese aber nicht in kausaler Weise wirken, sondern im Sinne einer Motivation und Überlagerung. Sie sind die unhintergehbare Voraussetzung des Gegenwärtigen, die nur in Auslegeprozessen und Weisen der Selbstverständigung zu erfassen ist. Die viel zitierten V-Charakteristika, Volume, Value, Velocity, Variety, Validity und Veracity kommen über einen zweifelhaften Schlagwortcharakter nicht hinaus und sind bei näherer Betrachtung eher nichtssagend oder gar irreführend. Zwar treffen sie teilweise in Bezug auf Big Data-Anwendungen zu, aber ebenso auch auf andere informatische Anwendungen. Weiterhin werden damit Ansprüche formuliert, die suggerieren, dass bei herkömmlichen informatischen Anwendungen Velocity, also Geschwindigkeit, Validity, also Validität etc. eine geringere Rolle spielen. Es soll nicht auf jedes Schlagwort eingegangen werden, aber doch auf ein paar damit verbundene Ansprüche. Zunächst sind Big Data Anwendungen Aufstufungen auf bestehende informatische Techniken, ohne die jene weder denkbar noch verstehbar sind. Varietät und Validität treffen natürlich auch auf Daten zu, die in relationalen Datenbanken verarbeitet werden. Veracity, also Wahrhaftigkeit, ist überhaupt kein Begriff, der zur Beschreibung einer technischen Konfiguration taugt, sondern ein Anthropomorphismus. Eine Charakterisierung, die tatsächlich einen Hinweis auf die Besonderheit von Big-Data-Technologien gibt, ist Velocity, also Geschwindigkeit. Zwar ist die Steigerung der Prozessgeschwindigkeit und Speicherkapazität ein allgemeines Charakteristikum der Entwicklung informatischer Systeme. Im Falle von Big-Data geht es allerdings darum, dass sich die Prozessgeschwindigkeit der Datenverarbeitung an die Erfassung der etwa über Sensoren zufließenden Datenmassen annähert. Von zentraler Bedeutung für Big-Data-Technologien sind Echtzeitanalysen von großen fließenden Datenmengen und die Steuerung von informatischen Prozessen in Echtzeit. Entscheidend sind nicht allein die großen Datenberge, die durch Data Mining sozusagen abgearbeitet werden sollen, sondern vor allem die Mustererkennung im Datenstrom, wobei sogenannte Hash-Algorithmen, Verfahren des maschinellen Lernens und sogenannte autonome Algorithmen eine wichtige Rolle spielen. Für Harrach stellt das maschinelle Lernen ein Werkzeug zur Welterzeugung dar, das nicht ein bestimmtes Problem löst, sondern uns bestimmte Weltrelationen erst sehen lässt. Harrach nennt das einfach Welttechnik. Mit Hilfe von Big Data Technologien sollen also Weltzusammenhänge in den Fokus gerückt werden, die wir ohne sie nicht erfassen können. Damit handelt es sich bei Big Data Technologien sogar um eine besondere mediale Technologie, die wie Mikroskope und Teleskope uns neue Welteinsichten liefert. Als ein Problem erweist sich nun bei der Mustererkennung, was eigentlich Ähnlichkeit bedeutet. Zunächst geht es dabei um auffällige Redundanzen, die typologisch erfasst werden. Ähnlichkeit ist aber alles andere als leicht zu fassen, da sie sich auch als eine kulturelle Zuschreibung erweist, also als etwas, das sich nur fassen lässt, wenn entsprechende Erfassungsrahmen explizit gemacht worden sind. Der Komponist Helmut Lachenmann stellt in einem Vortrag über seine Kompositionsweise Variationen des Kinderliedes Hänschenklein vor, die noch eine gewisse Ähnlichkeit mit der ursprünglichen Melodie und ihrem Rhythmus hatten, bis er schließlich seine eigene Variation vorspiele, die für ein musikalisch ungeschultes Ohr keine Ähnlichkeit mehr erkennen ließ. Besteht Ähnlichkeit zwischen zwei Musikstücken nur wegen eines gemeinsamen Taktes oder weil eine Notenfolge, eine Tonart oder ein paar Pausenwerte übereinstimmen? Wann und wie lange können wir von Ähnlichkeit reden? Die Frage nach der Ähnlichkeit ist alles andere als einfach zu beantworten. Was Ähnlichkeit auszeichnet, ist nicht nur ein Katalog logischer Kriterien, sondern auch historisch-kulturelle Komponenten, die freilich nicht die Stabilität logischer Relationen haben. Es gibt Kulturen, in denen Ähnlichkeit zwischen Naturabläufen und Abläufen menschlicher Sozialbeziehungen gesehen werden, die wir nicht sehen. Ähnlichkeit ist eine vage und perspektivische Zuschreibung, die von einem System als Typus erkannt werden muss, wenn es angemessen agieren soll. Typisch sind Verhältnisse aber nur innerhalb bestimmter bestehender Rahmung. Ähnlichkeiten als perspektivische Zuschreibung sind kulturrelativ und müssen für das System explizit gemacht werden. Der Algorithmus ist insofern in seiner informatischen Konfiguration Teil einer kulturellen Fügung. Mustererkennung kann nicht völlig losgelöst von kulturellen Vorgaben gesehen werden. Bei Big Data-Anwendungen geht es ja nicht um einen formalwissenschaftlichen Gebrauch in der Mathematik, sondern darum, Natur- und Lebenszusammenhänge erfassen und steuern zu können. Welche Ansprüche werden nun mit Big Data verknüpft? Es ist nun keineswegs nur die Ökonomie, sondern auch die Wissenschaft, die mit Big Data Technologien große Hoffnungen verbindet. Es geht aber nicht nur um Hoffnungen, sondern um tatsächliche Ansprüche, die sich erläutern lassen anhand der drei Neuerungen, die nach Meyer-Schönberger und Kukia durch Big Data Applikationen erhoben werden. Es wird erstens behauptet, dass es zu präziseren Ergebnissen durch Datenmassen kommt und die Datenqualität keine Rolle mehr spielt. Dies ist insofern richtig, als bei großen Datenmassen Daten, die nicht präzise gemessen worden sind, sozusagen herausgerechnet werden können. Es sei in diesem Zusammenhang aber an einen riesigen Datensatz erinnert, der 2011 am CERN erhoben und analysiert wurde und tatsächlich zum Versuch führte, die Relativitätstheorie zu widerlegen. Es stellte sich aber peinlicherweise heraus, dass der Datensatz aufgrund eines defekten Glasfaserkabels zustande gekommen ist. Viele Daten müssen also keineswegs zu wahren Ergebnissen führen. Bedingung, dass die Datenqualität im Einzelnen vernachlässigt werden kann, ist, dass die Qualität des Großteils der Daten hoch ist. Weiterhin spielt die Anwendungssphäre eine Rolle, wenn es um die Vernachlässigung der Datenqualität geht. Es mag sein, dass in nicht allzu langer Zeit Wahlprognosen aufgrund von Einträgen bei Twitter und anderen sozialen Netzwerken eine ähnliche Genauigkeit erlangen als die Methoden, die derzeit Anwendung finden. Es ist aber Skepsis angebracht, wenn es um Anwendung etwa in der Medizin geht. Zwar kann eine größere Zahl von Vitaldatenmessungen zu besseren Ergebnissen führen. Bedingung dafür ist aber, dass die Datenerfassung im Großen und Ganzen präzise ist. Die Rede von der Vernachlässigbarkeit der Datenqualität mag für bestimmte Anwendungsfelder stimmen, generell ist sie falsch. Die Überlegung, dass zweitens im Zeitalter von Big Data Datenkorrelation vor Ursachenforschung geht, mag zutreffen. Damit ist aber natürlich auch blankem Unsinn Tür und Tor geöffnet. Man konnte zum Beispiel über längere Zeit eine Parallele des Rückgangs der Geburtenrate und der Population der Klapperstörche feststellen. Ganz ohne Ursachenforschung scheint es also weder innerhalb noch außerhalb der Wissenschaft zu gehen. Dass die Vernachlässigung der Ursachenforschung aber Auswirkungen auf unser Sozialwesen und gesellschaftliches Selbstverständnis haben wird, liegt auf der Hand. Man stelle sich eine Gesellschaft vor, in der das Prinzip der Verantwortungszuschreibung keine Rolle mehr spielt. In medizinischen Kontexten würde die Vernachlässigung der Ätiologie, also der Krankheitsursachenbestimmung, bedeuten, dass man nur noch Symptome behandelt und die Heilung nicht mehr im Fokus der Behandlung steht. Zuletzt haben Meyer, Schönberger und Cukier drittens die Datafizierung im Sinne der Skalier- und Kalkulierbarkeit aller Lebens- und Naturartikulationen als einen zentralen Anspruch des Big Data-Zeitalters angesehen. Nun ist aber generell sowohl in wissenschaftlichen als auch in außerwissenschaftlichen Kontexten daran zu zweifeln, ob es die Möglichkeit einer totalen Datafizierung überhaupt gibt. Die Datafizierungsidee birgt ein altes wissenschaftstheoretisches Missverständnis, nämlich die Verwechslung von Modell und Wirklichkeit. Es sei daran erinnert, dass jedes erfasste Datum eine Artikulation ist, der Desartikulation korrespondieren. Jede Messung erfolgt aufgrund einer Bewertung. Etwas wird als relevant bestimmt, was dann auch gemessen wird, anderes dagegen als irrelevant, was nicht gemessen wird. Vertiefen wir das Problem der Datafizierung noch an einem Begriffsproblem. Die gegenwärtige Diskussion von Big Data krankt an einem laxen Gebrauch der Begriffe Datum, Information und Wissen. Es kann nicht die gesamte Geschichte dieser Trias dargestellt werden. Es verwundert aber, dass diese in unterschiedlichen Disziplinen breit geführte Diskussion im aktuellen Diskurs weitgehend ausgeblendet bleibt. Insbesondere in der Informationswissenschaft hat sich ein Begriffsgebrauch durchgesetzt, der Daten nulldimensional als semantikfreie Gegebenheiten versteht und Information eindimensional als erkannte und entsprechend bewertete Gegebenheiten. Wissen dagegen ist mehrdimensional und resultiert aus einer Zuordnung und Hierarchisierung von Informationen. Was Wissen auszeichnet, ist eine Anwendungsorientierung und ein Selektionsprozess, in dem bestimmte Informationen als höherwertig und andere als von geringer Bedeutung oder als bedeutungslos angesehen werden. Ein Problem ergibt sich daraus, dass die Rede von Big Data suggeriert, dass wir es quasi mit einem Rohstoff zu tun haben, der sich einer Bewertung komplett entzögt. Daten sind aber keine Vorgegebenheiten im Sinne etwa der antiken Physis. Von dem Begriff stammt ja auch unser Begriff der Physik ab. Also Physis ist der antike Naturbegriff, die sich uns unabweisbar, so haben das die Griechen verstanden, unabweisbar aufdrängt. Daten sind vielmehr Ergebnisse von Erfassungs- und Sammelprozessen von Artikulation und Desartikulation. Die Vorstellung von der Semantikfreiheit der Daten ist irreführend. Sie betrifft nur die Haltung des Subjekts zum Datum. Erst wenn man konkret nach einem Datum sucht, erlangt es den Status einer Information. Daten sind aber keine Rohstoffe, die beliebig verwendet werden können und stehen immer in bestimmten Bewandtniszusammenhängen, aus denen sie ihre Bedeutung erlangen. Nun können Vitaldaten sowohl in medizinischer wie in ökonomischer Absicht, etwa zur Berechnung von Krankheitskosten, sowohl in allgemeiner als auch in individueller Hinsicht genutzt werden. Es kann um die künftige organisatorische Gestaltung des Gesundheitswesens gehen oder um hygienische Präventionsmaßnahmen. Wenn Daten im Unterschied zu bereits bewerteten Informationen oder gar in Bezug auf handlungsrelevantes Wissen in unterschiedliche Kontexte gesetzt werden können, so bedeutet dies aber nicht, dass sie denselben ontologischen Status wie die antike Physis haben. Informatische Daten kommen nicht von selbst zustande, drängen sich uns nicht auf und wir können uns ihnen in der Tat auch entziehen. Sie sind von Menschen gemacht, also Ergebnis eines technisch-praktischen Zugriffs auf die Welt. Sie markieren ein Verhältnis von Subjekt und intendiertem Objekt und kommen aufgrund einer ausdrücklichen Relevanzzuschreibung zustande. Zu Rohstoffen werden sie erst in künstlichen Prozessen gemacht. Entscheidend ist, dass sie unter Bewertungsgesichtspunkten zustande kommen. Bei jeder Messung ist der Wert der Messung durch die Intention festgelegt, die mit ihr verfolgt wird. Informatische Probleme bei der Bewältigung großer Datenmengen rühren nicht zuletzt daher, dass Daten etwas Präformiertes sind. Sie werden unter bestimmten Zwecksetzungen gesammelt und in unterschiedlichen Programmiersprachen gespeichert. Man kann sie nicht beliebig bearbeiten, so wie man aus einem Holzstamm Sitzmöbel und Spielzeuge, Skulpturen und Stützbalken machen kann. Daten sind uns also nie reingegeben. Ein Datum steht nicht für sich allein. Es verweist auf Mitdaten und die gemeinsame Rahmung. Das Problem, das uns hier begegnet, ist aber, dass eine Rahmung zwar erweitert und variiert, aber nicht ohne weiteres ersetzt werden kann. Man denke an die Formel H2O, die natürlich nicht sinnvoll verwendet werden kann, um Thales Urstoff Wasser zu bezeichnen. Thales hat noch nicht an eine moderne naturwissenschaftliche Erfassung dieses Urelementes gedacht. Das ist komplett anders. Welche Metaphysik steht nun in der Big Data? Wie in vielen populären Forschungslinien, die einen über die eigene Disziplin hinausreichenden Anspruch erheben, artikuliert sich auch bei Big Data Technologien eine Metaphysik im Sinne unartikulierter Voraussetzungen ihres eigenen Tuns. Nicht nur die Unterbietung der überwunden geglaubten Informationsgesellschaft durch die Datengesellschaft charakterisiert den Diskurs, sondern auch die Überwindung von heuristischen Verfahren, die etwa in der modernen KI eine ganz zentrale Rolle gespielt haben, bis vor 5-6 Jahren. Die neuen informatischen Leistungen im Umgang mit großen Datenmengen werden vor allem aufgrund höherer Rechenkapazitäten entsprechend der klassischen Dreiheit erbracht, immer mehr, immer schneller, immer automatisierter. Flusser hat bereits in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts die Überwindung des schriftbasierten historisch-teleologischen Denkens in neuen digitalen Codierungsweisen vorausgesehen. Durch Big Data Technologien scheint diese Überwindung einen neuen Schub erhalten zu haben. Die noch von Husserl, großen Philosophen des letzten Jahrhunderts, beschworene Begründung der Wissenschaft in einer Arche, einem sich selbst offenbarenden Urgrund, scheint passé zu sein. Wissenschaft hält sich nicht mehr bei der Erkenntnis von Gründen auf, sondern geht direkt die Lösung von Problemen an. Das heißt etwa, dass mein physiologischer Zustand bei einer Erkrankung wieder ins Gleichgewicht gebracht, nicht aber, dass nach Krankheitsursachen gesucht wird. Wir behandeln also Symptome. Natürlich ist dies im medizinischen Alltag verbreitet, zumal Ursachenforschung oft aufwendig und nicht immer erfolgreich ist. Wenn in der Wissenschaft aber Ursachenforschung der technischen Lösung von Problemen untergeordnet wird, ist Wissenschaft nicht mehr das, was wir bisher darunter verstanden. Auch in praktischen Anwendungsfeldern können Big Data Technologien zu Veränderungen insbesondere des politisch-öffentlichen Verhaltens führen. Es geht dann um die Optimierung und Stabilisierung des Bestehenden, nicht um dessen Veränderung oder gar Substitution. Die aktiv verändernde Gestaltung von Institutionen läge dann nicht mehr im Fokus, sondern nur noch die Optimierung und Anpassung an bestehende Konstellation. Der kritische Diskurs über das Bestehende bliebe aus. Viele Hoffnungen, die mit Big Data verbunden werden, stehen in einem Zusammenhang, den Heidegger in Bezug auf die Technik als Endgestalt des metaphysischen Denkens exponiert hat. Heidegger nennt die Metaphysik ein stellendes Denken, das alles in seine Verfügbarkeit bringen will. Der letzte Ausdruck der Metaphysik ist für ihn aber eine Technik, die nicht nur Entlastung schafft, sondern alles für den Menschen verfügbar machen will. Welche Möglichkeiten und Probleme ergeben sich nun aus Big Data Technologie? Es steht außer Frage, dass es viele hilfreiche Anwendungen von Big Data Technologien gibt. Wenn etwa Daten an Rotorblättern von Windanlagen erfasst und analysiert werden, können Rotorblätter entsprechend der Wetterverhältnisse optimal genutzt und die Einspeisung ins Stromnetz optimal abgestimmt werden. Anders sieht es bei Anwendungen im medizinischen Bereich aus. Es kann segensreich sein und möglicherweise Leben retten, wenn Vitalwerte bei Risikopatienten permanent observiert werden. Eine nur intrinsische Bewertung der Daten birgt aber auch Gefahren. Gesundheit ist nicht unabhängig von Lebensformen und gesellschaftlichen Leistungserwartungen zu bestimmen. Ein Gesundheitsverständnis, das physiologische Dispositionen unabhängig von sozialen Erwartungen und Lebensweisen bewertet, kann zu Fehleinschätzungen führen. Selbstredend müssen Korrelationen auf ihre Plausibilität hin überprüft und bewertet werden. Daten können Bewertungen verbessern, nicht aber ersetzen. Die Stabilisierung des physiologischen Zustandes eines Menschen ist ein wichtiges medizinisches Ziel, das aber mit Lebensweisen und sozialen Anforderungen korrelieren muss. Die Stabilisierung von Systemen durch die Nutzung von Big Data Algorithmen kann also eine große Errungenschaft sein. Sie kann in bestimmten Anwendungssphären aber auch ein Problem sein. Es ist nun kein technisches Problem festzustellen, wie ein System auf ein erfasstes Muster reagieren soll. Sehr wohl aber, wann und unter welchen Umständen dies geschehen soll. Gibt es bei der Musterbildung durch das System schon eine ethisch-normative Dimension? Der Ort des Ethischen liegt nicht im Feld des Technischen. Technik funktioniert oder funktioniert nicht entsprechend der Zwecke, die durch sie realisiert werden sollen. Diese können in der Tat verwerflich sein. Dies festzustellen ist aber keine Sache der Technik selbst. Dennoch ist moralisch-normatives bei der Entwicklung einer Technik immer schon im Spiel. Schließlich gibt es keine neutrale Technik. Dennoch muss uns klar sein, dass technische Abläufe nicht nach ethischen, sondern nur nach funktionalen Kriterien bewertet werden können. Nun trifft auch ein vermeintlich autonom agierendes System nicht Selbstentscheidungen, sondern rechnet. Es kennt Zu-, Unter- und Überordnung sowie Gleichgültigkeit. Aber auch ein innerhalb eines vorgegebenen Rahmens lernendes und selbstständig agierendes System trifft keine Entscheidung, da es keine Folgenverantwortlichkeit kennt, keine eigenen Intentionen verfolgt und sich im starken kantischen Sinne auch keine Gesetze gibt. Ethische Probleme ergeben sich demnach erstens aus der Intention, die mit einer Technik verfolgt wird, wobei sich Intentionen in ihrer konkreten Gestaltung niederschlagen können. Und zweitens aus der Anwendungssphäre einer Technologie. Ein Pumpgun dient nicht der Selbstverteidigung und mit einer Maschinenpistole geht man nicht auf Hasenjagd. Ethische Probleme können sich aus automatisierten Anpassungen und Rückkopplungseffekten ergeben. Kontexte wandeln sich und damit auch die Antwort auf die Frage, woran ein System angepasst werden soll. Man stelle sich einen Roboter vor, der darauf geeicht war, behinderte Menschen bevorzugt zu bedienen, sich als adaptives System jetzt aber an eine soziale Umgebung anpassen soll, in der es üblich ist, Behinderte wie Aussätzige zu behandeln. Technik rechtfertigt sich durch ihre Entlastungsfunktion und durch Handlungsoptionen, die sie verschafft. Es stellt sich die Frage, ob es tatsächlich durch den Einsatz von Big Data Technologien eine Entlastung und Ermächtigung gibt oder ob nicht auch Entmündigungen stattfinden, wenn Systemfunktionen nicht mehr kontrolliert und gesteuert werden können. Es steht außer Frage, dass selbstständig vorgenommene Datenkorrelationen praktische Wirkungen auf das Individuelle und das gesellschaftliche Handeln und Verhalten zeigen. Problematisch kann es werden, wenn das Individuelle, über das es bekanntlich keine Wissenschaft gibt, und das Ereignishafte aus dem Auge verloren wird. Es kann sogar eine Entedisierung stattfinden, wenn vorgegaukelt wird, dass Ereignisse prinzipiell berechenbar sind. Wirklichkeit, die Summe ihrer Daten und eine Fehlprognose allein auf einen Mangel an Daten zurückzuführen sei. Wirklichkeit ist aber nicht die Summe der Daten, die wir über sie haben, weil wir sie perspektivisch und diskursiv auffassen und dementsprechend unterschiedliche Bewertungen bzw. Artikulationen vornehmen. Prognosen, die wir mit Big Data Technologien herstellen, erheben zuweilen den Anspruch, dass man die Zukunft rechnend meistern könne. Dies wird uns aber nur eingeschränkt gelingen, da wir sie nur bewertend die Zukunft ergreifen können, indem wir Auffassungspräferenzen setzen und entsprechend auch Desartikulationen vornehmen. Es ist kein Problem, der Zukunft rechnend zu begegnen. Das tut Wissenschaft und Technik immer schon. Problematisch ist, wenn Entscheidungen Systemen überantwortet werden, die aufgrund von Berechnungen agieren, keine Folgenverantwortlichkeit übernehmen und keine Zwecke setzen. Letztere werden in sozialen Prozessen ausgehandelt, begründet und kritisiert. Genau hier liegt die Sphäre des ethisch-normativen. Technische Normierungen sind nun einmal etwas anderes als moralische. Wo nur gerechnet wird, wird nicht entschieden. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen damit einen halbwegs verständlichen Einblick in einige Grundlagen des gegenwärtigen mit Big Data verbundenen Diskurses gegeben zu haben. Ich hoffe, dass es deutlich geworden ist, dass ich darin keine Kritik an informatischen Entwicklungen formuliert habe, allerdings sehr wohl an die damit oft verbundenen Ansprüche. Diese Ansprüche sind im Übrigen in Steven Spielbergs Film Minority Report durchaus eindrucksvoll in Szene gesetzt, wo versucht wird, kriminelle Charaktere sozusagen durch Berechnung aus dem Verkehr zu ziehen, bevor sie Verbrechen begehen. Der Glaube, durch eine nahezu lückenlose Datafizierung unseres Lebens auch unser Verhalten und Handeln vorausberechnen zu können, ist ja tatsächlich in der Wissenschaft, ich sage bewusst in einer naiven, positivistisch dominierten Wissenschaft, weit verbreitet. Sie sehen, dass damit unter Umständen auch ein Wandel unseres Selbstverständnisses einhergeht. Der Mensch ist nicht mehr nur das Wesen, das nach seinen Taten beurteilt wird, sondern nach seinen vermeintlichen Anlagen. Dass der Mensch Kraft seines Vernunftvermögens, diese Anlagen, so problematisch sie auch sein mögen, auch beherrschen und steuern kann, wird dabei weitgehend ausgeblendet. Vielen Dank.
Ja, danke schön, Klaus Wiegeling. Ich versuche mal zu fassen, was ich verstanden habe an der Kritik. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Kern der Kritik, was jetzt die Wissenschaft betrifft, ja, dass der Umgang mit diese Art von Umgang mit großen Datenmengen, wie das unter dem Schlagwort Big Data gefasst wird, so tut, als sei da Wissenschaft möglich in einer wertfreien Zone, und die These ist, dass das nicht möglich sei. Ja, auch Wissenschaft nimmt Bewertungen vor, und wenn sie uns vorgaukelt, das sei nicht so, dann würde sie uns eben täuschen. Ist das so im Kern
Ja.
Die Kritik?
Ja.
Okay. Können wir das vielleicht noch, wir haben zwei, drei Beispiele gehört, bezog sich viel auf die Medizin. Gibt es noch ein paar andere, in denen wir das vielleicht auch mal festmachen können, wo diese Kritik sich niedergeschlagen hat? Was ist bei, können wir das zum Beispiel anwenden bei der Diskussion Big Data und Finanzsektor?
Lässt sich das, ist da? Ein Beispiel, aber durchaus auch autonomes Fahren, was im Augenblick im Gespräch ist. Also man muss immer auch bedenken, die Big Data-Diskussion steht natürlich auch im Kontext von technischer Autonomie. Und technische Autonomie artikuliert sich eben auch darin, dass die Systeme was tun. Das heißt, die sind auch mit Aktoren ausgestattet, machen auch was. Und die machen das selbstständig.
Nehmen quasi Entscheidungen vorweg, die programmiert worden sind.
Die Rahmenbedingungen werden festgelegt. Mhm. Die Rahmenbedingungen sind bei selbstlernenden Systemen in bestimmten Maßen variierbar, veränderbar, nicht grundsätzlich. Nicht grundsätzlich. Also so weit sind wir noch lange nicht, aber sie sind variierbar. Ich denke, das sind wichtige Beispiele. Wie gesagt, autonomes Fahren ist im Augenblick gerade im Gespräch. Sie haben jetzt auch vor kurzem die Verlautbarung gehört in Bezug auf autonomes Fahren, dass hier speziell bei der Werbung von Tesla Ansprüche formuliert werden, die so nicht eingehalten werden können. Es gibt noch etwas, was in diesem Zusammenhang mächtig und unterschätzt wird. Ich habe es jetzt gerade vor kurzem bei einem Vortrag gehört. Es ist für Spezialisten, ich gebe es zu, überhaupt kein Problem, sich beispielsweise über dieses Infotainment-Paket in die Elektronik einzuloggen und Unfälle zu produzieren. Wir haben das auch vorgeführt, gerade ein bei dem Vortrag, den ich gesehen habe. Also da gibt es so allerlei Sicherheitsprobleme, die zu bedenken sind. Aber autonomes Fahren ist insofern ein wichtiges Gebiet, weil es hier auch darum geht, wie viele Daten sind für ein mobiles System überhaupt zu verarbeiten. Also in dem Kontext, das haben Sie sicher auch schon gehört, ist es höchstwahrscheinlich überhaupt kein Problem in absehbarer Zeit. Es gibt ja schon ausgewiesene Autobahnstrecken, wo sich LKWs zum Beispiel einloggen können. Die fahren dann so im Zug. Das funktioniert, das glaube ich ohne weiteres. Sehr skeptisch bin ich allerdings in Fahrsituationen innerhalb von Städten und Gemeinden, weil die Datenflut ist so komplex, dass man mit einiger Sicherheit sagen kann, dass eine absolute Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann. Es sei denn, was ich vor kurzem gelesen habe, aber da können Sie dann drüber beurteilen, ob man sowas ernst nehmen soll, da hat jemand errechnet, dass man die Unfallzahl in der Tat auf eine ganz niedrige Quote drücken könnte unter der Bedingung, dass der Verkehr eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 7 Kilometern hat.
7 Kilometer.
7. Also das kann man sich schon, dann kann man sich halt auch die Frage stellen, ob man nicht gescheiter läuft oder hat man sein Rad wieder rausholt und im Handkarren irgendwie unterwegs. Das ist dann eine Abwegangelegenheit. Aber wie gesagt, wenn ich solche Beispiele bringe, dann ist natürlich klar, dass hier Big Data-Technologien eingebettet sind in andere informatische und robotische Techniken, die man natürlich in einem ganz strengen Sinne nochmal unterscheiden müsste. Das ist ein ganz grundsätzliches Problem, es wird viel über Big Data gesprochen, aber Big Data-Technologien sind immer Technologien, die sozusagen mit bestehenden alten informatischen Technologien zusammenwirken.
Gut, ich schaue ein bisschen in die Runde, ob Sie mitdiskutieren wollen. Ich schiebe noch eine Frage vielleicht nach. Was ich da in diesen Diskussionen mitbekommen habe, jetzt zum Beispiel autonomes Fahren und dann diese Bewertungsprobleme auf der ethischen Seite, ja, sind ja solche Situation, die, ja, kann man zwar als Konstrukte abtun, aber so ganz ohne sind sie ja nicht. Wie kann man kritische Entscheidungssituationen quasi vorwegnehmen? Ja? Wie kann man sie berechnen? Wie kann man zum Beispiel Situationen, in denen ein Fahrzeug quasi entscheiden muss, weiche ich nach links aus und überfahre, was weiß ich, eine Mutter mit Kinderwagen, oder weiche ich nach rechts aus und fahre eine Großmutter am Rodator. Wie kann man das in ein Kalkül bringen? Ja, welche Algorithmen stehen da zur Verfügung, um da sozusagen die Entscheidung, die der Mensch normalerweise in solchen Situationen wahrscheinlich auch nicht wirklich bewusst und mit einem ethischen Diskurs dahinter trifft, aber wie kann man solche Situationen vorab entscheiden, nach welchen Kriterien wird da das System quasi gelenkt? Ich glaube, das sind so diese ethischen Konfliktsituationen, von denen immer die Rede ist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das einer der Kritikpunkte, dass wir da letztendlich nicht mit Algorithmen unterwegs sein können oder uns jedenfalls nicht einbilden können, dass sie wertfrei wären.
Also ich greife das Beispiel gerne auf. Das ist das berühmte Weichenstellerproblem. Hat ein Jurist namens Wetzel in den frühen 50er Jahren schon diskutiert nebenbei, wenn gerade heute Abend ist, glaube ich, irgendwo im Fernsehen, ich habe das in der Zeitung gelesen. Bitte? Auf Dreisat ist heute eine Sendung, die dieses Problem in gewisser Weise behandelt. Also ein entführtes Verkehrsflugzeug fliegt auf das Olympiastadion in München zu oder die Allianz Arena und irgendein Pilot schießt es ab. Und das ist so ein typischer Abwägefall. Also die 164, die glaube ich, oder 160, die da drin sitzen, wären sowieso umgekommen, aber er hat halt 70.000 gerettet. Es ist nicht allzu schwierig, die Komplexität dieses Problems zu verstehen. Also wir können das ja mal durchspielen. Also hier die alte Oma, die am Stock geht, die sowieso nicht mehr lange leben wird, hier 5 Kinder. Wie ist es aber, wenn diese Oma meine Mutter ist? Wie ist das, wenn diese Oma die Hannah Arendt ist, die noch höchstwahrscheinlich ein wichtiges Werk für die Menschheit schreiben könnte? Also wir können diese Situation natürlich unendlich ausdifferenzieren. All diese Dinge sind natürlich in einem Kalkül schwer unterzubringen, zumal unsere Wertmaßstäbe sich permanent verschieben. Es gibt Verschiebungen aufgrund kultureller Prägung. Das sind ja Dinge, die wir jetzt auch in den letzten Jahren erfahren, dass bestimmte Kulturen, wir werden jetzt stärker mit konfrontiert, andere Prämissen setzen, wie das bei uns üblich ist. Umgekehrt auch, wissen wir auch, wenn man die Welt rausfahren, dass es Kulturen gibt, wo bestimmte Werte anders festgelegt werden, dass die Hierarchien ganz unterschiedlich sind. Wir können hier natürlich irgendein technisches Modell anwenden und wir können natürlich auch sagen, in unserer Kultur ist das utilitaristische Moment sehr stark. Ne? So nach dem Motto, hier überleben 5.
Also Nutzenerwägungen bedeutet.
Ja, die Nutzenerwägungen. Ne, wir denken so. Aber es gibt genügend Kulturen, die denken so nicht. Bei denen sind zum Beispiel
auch. Gut, aber ich provoziere jetzt mal. Ist doch alles nett, aber wir sind ja hier. Ne? Ja, also, wir programmieren unsere Werte. Wo ist das Problem?
Auch unsere Werte sind wandelbar.
Und ja, dann wandeln wir die Programmierung, wenn sie sich gewandelt haben.
Das ist nicht so einfach zu bestimmen. Ich versuche das zu erklären an einem Beispiel, das war aus der Juristerei. Also ein Gesetz muss so gestaltet sein, dass es nicht zu präzise ist. Ein altes juristisches Problem. Weil ein zu präzises Gesetz, gerade wenn es zum Beispiel um modernes Medienrecht geht, muss immer bedenken, die technischen Veränderungen ich übertreibe jetzt etwas in Minutentakt. Das heißt, wenn wir das zu eng fassen, dann gibt es keine Rechtssicherheit mehr, ganz einfach. Weil so ein Gesetz ist spätestens in einem Jahr wieder zur Überarbeitung freigegeben. Also ein Gesetz muss eine Haltbarkeit von einer gewissen Zeit, nicht bis in die Unendlichkeit haben, aber es muss eine gewisse Wahrheit besitzen. Es gibt dem Richter auch eine gewisse Macht. Ich denke immer noch an einen Satz, den der ehemalige Verfassungsrichter Mahrenholz mal zu mir gesagt hat. Er hat gesagt, ein Richter hat nicht nur den Gesetzestext als Grundlage seiner Entscheidung, sondern auch den Common Sense. Der Common Sense gibt ihm in gewisser Weise sozusagen den Spielraum für seine Entscheidung. Also wir müssen heute, es gibt viele Gesetzestexte, ob es Urheberrechtsangelegenheiten geht, ob es Privatheit angeht. Das sind ja jetzt gerade zum Beispiel gesellschaftliche Größen, die sich in enormer Weise verändern. Und zwar auch, um es jetzt nochmal zu pointieren, quasi im Minutentakt. Und da hätten wir jetzt wirklich ein Problem, mit der Neujustierung der Systeme überhaupt nachzukommen. Das heißt, sie werden überhaupt nicht mehr einsetzbar. Dann müssen wir natürlich auch noch die Frage stellen, ob die Wertfügungen in unserer Gesellschaft so komplett einheitlich sind, wie wir es glauben. Also es trifft mit Sicherheit zu auf so ein paar Grundwerte. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit hier einen Vortrag gehalten, wo ich nochmal so als wie soll ich sagen, Fürsprecher von Grundwerten wie Würde, Autonomie und Subsidiarität angetreten bin, weil ich in der Tat glaube, dass wir bei diesen Werten also ein Höchstmaß an Akzeptanz erreichen können, weil sie sehr vage und sehr allgemein sind und weil sie eben nur regulative sind für das, was wir besser nicht tun und so weiter.
Und das wäre nicht, dass jetzt noch zu wenig da.
Sie, es ist halt die, Sie, das ist jetzt genau der Punkt.
Ich sage kurz den Einwurf, damit wir ihn auf Band haben. Sie fragen, bei sowas wie Abgaswerten wäre das doch schon einigermaßen geklärt, ja, wo wir da
also überall,
Maßstäbe haben.
Um das nochmal zu sagen, überall, wo der Mensch außen vor ist, da sehe ich keine großen Probleme. Zum Beispiel, wenn ich an Industrieanlagen denke, in denen Big Data-Technologien eingesetzt werden, um Kontrollen von Emissionen vorzunehmen, sehe ich keine Probleme. Überall, wo der Mensch dazukommt, wird auch juristisch gesehen komplett neu gewürfelt. Also das ist jetzt nicht meine Rede, das sind auch Kollegen in diesem BMBF-Projekt, die Juristen sind, die sagen auch, da läuft alles unter komplett anderen Bedingungen. Jetzt ist es aber so, ich komme nochmal auf den Bereich der Medizin zurück. Wenn es um die Forschung geht, wenn es nur um statistische Daten geht, da können Sie natürlich Datensätze trennen, das ist völlig klar. Aber wir dürfen nie vergessen, medizinische Daten sind an sich Relationsdaten. Also wenn Sie jetzt die Daten, medizinischen Daten von Ihnen, wenn Sie die trennen, dann kann der Arzt nichts mehr mit anfangen. Das ist, sehen Sie, wie beim Blutdruck. Es gibt eine Höhe und es gibt eine Tiefe und die müssen in einer bestimmten Relation zueinander stehen. Also da ist es einfach so, dass wir zum Beispiel in diesem Bereich Datensicherheit schlicht und ergreifend kaum mehr gewährleisten. Sie müssen immer bedenken, diese medizinischen Daten, die wandern ja auch. Die wandern mal zur Krankenkasse. Das heißt, sie können die nicht völlig, sicher machen. Also das ist es auch nicht meine Rede. Das hat ein Vertreter vom DFG KI in Saarbrücken gesagt, dass genau diese Daten eigentlich nicht datensicher zu machen sind. Es ist einfach so. Weil der Witz sind ja die Relationen. Also medizinische Werte sind ja immer Relationswerte. Und wenn Sie die aufbrechen, dann kann der Arzt auch nichts mehr mit antworten. Das ist so ein sehr spezifisches Problem jetzt, das Datenrecht und Privatrechtsschutz anbetrifft, aber es ist doch, sagen wir mal, von exemplarischer Bedeutung.
Hier eine Wortmeldung?
Ja, ich möchte das Problem noch ein bisschen zuspitzen, indem ich den Begriff der Daten problematisiere. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie haben das nicht so explizit gemacht, dann sind Daten in dem Zusammenhang, die Sie systematisiert haben, das Ergebnis von Zählen, Messen, Wiegen. Also digitale Daten, könnte man auch, obwohl das nicht ganz identisch ist. Was ist nun mit analogen Daten? will ein Beispiel sagen. Mhm. Seit etwa, ich habe über 30 Jahre lang, habe ich Menschen befragt und sie gebeten, sie sollten ihre Lesebiografie erzählen. Ich habe jetzt, also ein Kollege hat das an einer anderen Universität auch gemacht, wir haben da knapp 3000. Das ist also schon so langsam Big Data.
Ja.
Wie werte ich das aus? Sie können sich natürlich jetzt einfach aus der Affäre ziehen, indem Sie sagen, darauf lasse ich den Begriff der Daten gar nicht zu. Das ist dann wieder fertig. Die Frage ist nur, was mache ich dann mit meinem Gebirge von, ich sage mal jetzt mal, Arealen, den Datenbegriff zu vermeiden?
Ja.
Mit mechanischen Verfahren, also Computeranalysen, komme ich nicht weit.
Ja.
Ich kann zwar nach bestimmten Stichworten suchen und die Wissenschaft hat inzwischen auch Verfahren zur Inhaltsanalyse, aber da brauche ich ständig, am Anfang wie am Ende und in der Mitte erst recht.
Natürlich, ja.
Also Sie weisen darauf hin, dass es Datenbestände gibt. Sie geben das Beispiel aus Ihrer forschenden Tätigkeit an, Lesebiografien, ja, die man mit digitalen Methoden nicht, oder wahrscheinlich wird ein Textlinguist sagen, sehr wohl, wir machen Korpuslinguistik, aber sei es drum. Sie weisen darauf hin, dass man das mit rein digitalen Methoden so nicht auswerten kann im Sinne einer Messung. Da bräuchte man hermeneutische Verfahren, um das mal klarzustellen, das ist vielleicht nicht jedem bekannt, was wir hier an Fachausdrücken so heute Abend jonglieren. Die Hermeneutik ist die Interpretationskunst, die Deutungskunst. Ja, sie legt aus. Das ist eine geisteswissenschaftliche Methode, mit der man so hier der Einwand doch an solche Daten nur herantreten könne und eben nicht mit digitalen Messverfahren.
Muss ich verstehen. Ja, also ich gebe Ihnen vollkommen recht, es geht nicht ohne hermeneutische Verfahren. Ich will nochmal kurz auf Ihre ersten Einlassungen kurz eingehen. Sie haben recht, also ich würde in diesem Falle eher von Informationen wie von Daten sprechen, weil ja eine Bewertung in gewisser Weise schon stattgefunden hat, als Sie gezielt eben 3000 Personen untersucht haben, befragt haben. Also insofern würde ich schon, weil eine erste Bewertung schon stattgefunden hat, von Informationen sprechen. Aber gut, das wollen wir jetzt nicht unbedingt vertiefen, aber es ist schon ein ganz entscheidender Punkt, den Sie genannt haben, der auch ein sehr entscheidendes Argument, das auch in der Auseinandersetzung mit diesem Hype um die sogenannten Digital Humanities geführt wird. Die natürlich auch ein Problem nur verschieben.
Sie können wir den Begriff kurz mal erläutern und übersetzen? Ich glaube, nicht alle sind in dieser Fachdiskussion drin.
Okay.
Mir ist das tatsächlich eine Nummer zu viel. Also ein bisschen runterbrechen bitte, sonst ist der Fluchtimpuls immer größer.
Ja. Also im Augenblick gibt es eine Entwicklung in den Kulturwissenschaften, Geisteswissenschaften, die so aussieht, dass man glaubt, wir können jetzt zum Beispiel Textkorpora, also Bücher, Dokumente und dergleichen, digital abspeichern und mit neuen Verfahren hier Erkenntnisse gewinnen, in denen Daten zusammengespielt werden, in denen meinetwegen die Sprache des 18. Jahrhunderts untersucht wird, wie substantivisch die war, wie viele Verben gebraucht worden sind. Es werden nach bestimmten Begriffen gesucht, die heute seltener gebraucht werden. Also man kann dann in gewisser Weise erkennen, wie in bestimmten Epochen auch, wir denken auch mit Begriffen, wie bestimmte Begriffe wesentlich auch das Denken zumindest der Gebildeten beeinflusst haben. Vielleicht kommen da auch Dinge raus, die wir mit den bisherigen literaturwissenschaftlichen Methoden und Vergleichsverfahren nicht erkennen konnten, weil wir eben nur eine begrenzte Übersicht über bestimmte Werke. Wir haben dann Goethe und Schiller und ein paar Leute verglichen aus der Weimarer Klassik. Mit diesen Verfahren könnten wir aber in gewisser Weise das gesamte Schrifttum dieser Zeit untersuchen und überblicken. Das könnte natürlich sehr hilfreich sein für die moderne Philologie. So Dinge werden ja auch gemacht. Das hat schon vor circa 10 Jahren angefangen, also die ersten Digitalisierungen von großen Werken stattgefunden haben. Ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel Ernst Blochs Prinzip Hoffnung nach solchen Wortanalysen durchforstet worden ist. Da hat man zum Beispiel herausgefunden, dass das interessanterweise das meist gebrauchte Wort in dieser Schrift das Wort Gott ist. Also im theologischen Werk. Also wäre man normalerweise vielleicht mit normalen philologischen Verfahren gar nicht dahinter gekommen. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass all diese Verfahren natürlich genutzt werden können und auch genutzt werden sollen. Wir machen ja Wissenschaft, das ist ja kein Problem. Allerdings der Glaube, dass wir diese Systeme nutzen können, damit sie sozusagen selbstständig eine überprüfbare und präzisere Geisteswissenschaft hervorbringen, das glaube ich nicht. Also wir werden nicht um diese hermeneutischen Verfahren herumkommen, weil Hermeneutik, wenn ich das erklärenderweise noch anfügen darf, Hermeneutik heißt immer, dass ich mich selbst positioniere zu dem, was ich untersuche. Ich kann ja bestimmte Dinge nur verstehen, wenn ich mich in gewisser Weise positionieren zu ihnen verhalte. Also das ist ein ganz grundsätzliches Problem, das heute in der Tat versucht wird, die Hermeneutik sozusagen als unwissenschaftlich auszuhebeln. Aber wie gesagt, das ist eigentlich ein, wie soll ich sagen, verwegenes Tun, das natürlich auch in meinen Augen ein Stück weit sozusagen Nebel verbreitet und eigentlich eher selbst Ausdruck einer Pseudowissenschaftlichkeit ist.
Ja, da haben wir eine Frage.
Ich habe eine Frage zu der Geschichte mit dem autonomen Fahren,
ja.
Und diese weichen Fragen, ja, lieber die alte Oma oder,
ja,
mit den 4 Kindern.
Entschuldigen Sie, könnten Sie im Moment, sonst kann ich den jungen Mann gar nicht verstehen. Wären Sie bitte so lieb, danke. Können Sie es ein bisschen lauter machen? Das ist schwer, Sie zu verstehen.
Ist denn diese weiche Frage nicht obsolet, wenn man davon ausgeht, dass das System funktioniert, weil schon 10 autonome Autos vorher genau erkannt wird, wo denn diese Omi jetzt hinläuft, weil in jedem Auto Sensoren sind und quasi schon vorher berechnet werden kann, dass da das jetzt natürlich komisch verhält, auf die Straße läuft, und da geht ja die Entwicklung hin, die absolute Vermeidung dieser Unfälle, weil man einfach viel früher schon eine Vorhersage treffen kann, wo sich denn Abweichungen in der Regel abspielen. Und dann ist doch eigentlich die moralische Frage obsolet. Und selbst wenn es zu einem Unfall kommt, nehmen uns die Maschinen dann nicht diese moralische Frage ab, denn so hart es klingt, aber rein faktisch ist der Tod eines Einzelnen besser als der Tod von vielen. Wir müssen uns der moralischen Frage stellen, einer Maschine nicht.
Also Sie haben, ich versuche es nochmal wiederzugeben, Sie haben im Grunde zwei Themen aufgegriffen. Das eine ist, können nicht diese Datensammelverfahren, so nenne ich sie jetzt mal, uns genau bei solchen Fragen wie autonomes Fahren und was passiert denn mit der Oma, die da einfach auf die Straße rennt, können solche Verfahren uns nicht genau dabei helfen, solche Situationen vorab zu berechnen, zu umgehen, ja, und uns vor moralischen Konflikten an der Stelle schützen? Ich will die Antwort von Klaus Wiegerli nicht vorwegnehmen, aber ich würde sagen, Sie wissen gar nicht, wie unberechenbar Omas sein können, aber sei es drum. Also da ist natürlich die Hoffnung darin, menschliches Verhalten sei tatsächlich berechenbar. Ja. Vielleicht trennen uns 30 Jahre, nehme ich mal an, die vielleicht eine unterschiedliche Perspektive an der Stelle dann doch ausmachen. Ja. Und Ihre zweite Frage war dann, ist sozusagen die moralische Diskussion nicht dann überflüssig, ja? Weil wir ja alles an die Rechenprozesse delegieren können und gar nicht mehr in moralische Dilemmata kommen. Ja, bitte.
Also ich habe ja in meinem Vortrag auch schon von Entethisierungsprozessen gesprochen. Natürlich sprechen Sie ein grundsätzliches Problem an. Das ist, sagen wir, die Technisierung unseres Lebens hat immer mit zur Folge, dass wir uns entlasten, auch entlasten von Entscheidungen. Das ist generell, würde ich Ihnen absolut zugestehen, ist das eine Entwicklungslinie in jeder Kultur. Also jede Kultur lebt eben auch von darin, dass sie sich zunehmend Freiräume schafft. Freiräume schafft für, wie gesagt, sie sitzen dann im Auto, können auf was anderes achten. Die Frage ist aber, wann Entmündigung stattfindet. Verstehen Sie, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also Entlastung ist das eine, Entmündigung ist das andere. Ein grundlegendes Problem haben wir da zum Beispiel bei Pflegesystemen, die auf der einen Seite sehr hilfreich sind, auf der anderen Seite zum Beispiel Nutzern Aufstiegsoptionen verschweigen. Also es gibt ältere Menschen, die können sich nicht mehr gut bewegen, können sich nicht mehr gut bücken und dergleichen, nutzen die Systeme, wissen aber nicht, dass das System sie permanent beobachtet und permanent dann eben auch Daten über ihr Verhalten aufnimmt. Also das ist so eine Dialektik zwischen Ermächtigung und Entmündigung, wenn Sie so wollen. In Bezug jetzt auf diese konkreten Beispiele, ich glaube, das grundlegende Problem, da hat eben Volker Friedrich schon Hinweis gegeben, ist der Glaube, jetzt komme ich nochmal auf diese Massenideologie, dass wenn wir immer mehr Daten sammeln, immer mehr, dass wir immer näher an die Sache drankommen. Dem ist nicht so. Also das hat schon in den 70er Jahren ein damals relativ bekannter Naturwissenschaftler und Technikphilosoph Hans Sachse gesagt. Der hat gesagt, der Wert von einem Datum liegt einfach in der Anordnung, also in der Hierarchie, in einer Wissenshierarchie. Also der Glaube, dass man mit mehr Daten die Sache präziser fassen könnte, dem ist nicht so. Es gibt viele Bereiche, wo Sie sagen können, es ist doch schon sinnvoll, wenn man also zum Beispiel bei Vitaldaten, wenn man statt 10 Messungen 1000 Messungen haben, dann ist das doch viel präziser. Stimmt. Aber in diesen komplexen Situationen, also gerade der Verkehr ist wirklich ein riesiges Problem. Es bewegt sich ja nie nur das Fahrzeug, es bewegt sich auch nie nur eine Person. Es bewegen sich auch Äste, es bewegen sich auch Büsche, es bewegt sich allerlei. Und die Bewertung dieser Situation, einem System komplett zu überlassen, ist ein großes Problem. Und das wird im Augenblick ja gerade anhand der Tesla-Probleme durchgespielt. Also bei Tesla wird immer gesagt, naja, zwei Tote, sagt doch nicht viel, naja, müssen wir schon vorsichtig sein. Also einmal gibt es gar nicht so viele Elektroautos, das ist der eine Punkt. Es geht auch nicht nur um die Frage, ob die Systeme immer besser werden. Die werden besser. Die werden besser in bestimmten Umgebungen. Das wird die nächste Frage sein, die wir uns stellen müssen. Dass wir dann zum Beispiel bestimmte Straßen im innerstädtischen Bereich einfach für Fußgänger und Radfahrer sperren. Da kann das funktionieren. Völlig klar. Also es kommt zunehmend die Infrastruktur mit ins Spiel. Also es ist nicht nur die Frage, wie dieses System mit Daten umgeht, sondern in gewisser Weise, wie es korrespondiert mit der intelligenten Umgebung, die ihm Daten zuspielt. Das heißt, das Problem wird zunehmend komplex und mit der Komplexität stellen sich natürlich auch zunehmend wieder ethische Fragen, an die wir im Augenblick noch gar nicht denken. Dass wir auch bei ethischen Entscheidungen ein Stück weit Kalküle anlegen, das ist immer klar. Das ist immer klar. Aber wie gesagt, es ist nochmal was anderes, was wir tun, wie das, was ein System tut. Weil wir haben eine Folgenverantwortung und wir haben eine Intention. Das System hat nur die Intention, die es sozusagen beigebracht bekommen hat. Und das System rechnet und es hat keine Folgenverantwortung. Also wie wollen Sie ein System bestrafen? Wollen Sie ihm irgendeine Schraube rausdrehen oder was? Das hat ja keinen Sinn. Also es gibt keine Verantwortlichkeit. Das ist wieder eine juristische Frage, wer dann dahinter steht. Die Entwickler, diejenigen, die das System nutzen, das ist juristisch alles nicht völlig klar geregelt. Ich bin da selbst überrascht. Bin in so einer Robotikgruppe drin, Da bin ich immer wieder überrascht, wie viel Spielraum im Augenblick das Gesetz noch lässt. Da ist vieles unklar und unscharf. Aber ich glaube, dass wir uns letztlich nicht der persönlichen Verantwortung entziehen können. Und das war zuletzt auch die Feststellung in Bezug auf autonomes Fahren. Wobei wir natürlich jetzt diskutieren könnten, ob der Begriff der Autonomie hier angemessen ist. Ist er wohl nicht, aus vielerlei Gründen, aber könnte man lange darüber diskutieren.
Ich würde gerne einen anderen Aspekt noch aufgreifen. Ich glaube, das ist das Problem Ihrer Generation, wofür Sie sich entscheiden. Ja, wir sind durch. Ne? Ihre Generation muss sich überlegen, in was für ein Verhältnis Sie sich setzen zu einem Glauben an bestimmte Vorstellungen von Fortschritt. Ja, was in Ihrer Frage drinsteckt, ist, wenn wir noch mehr berechnen und die Oma komplett berechnen und alles drumherum mit Sensoren und so weiter, ist doch kein Problem. Ja. Lassen wir mal beiseite, dass Sie da eine Menge Probleme sich einreihen, rein technischer Natur. Sie haben da ein kleines Energieproblem zum Beispiel. Ne? Wenn Sie wirklich die ganze Welt berechnen wollen, ja, wie kommen Sie hier rein? Wenn ich mich zum Beispiel entscheide, einfach auf die Straße zu rennen, weil ich sage, mir reicht's. Können Sie das vorher berechnen? Ja? Wenn zum Beispiel jemand aus suizidaler Absicht auf die Straße rennt, wie wollen Sie das vorher berechnen? Da nützen Ihnen alle Sensoren der Welt nichts mehr. Da müssten Sie da oben einen reinmachen. Wird lustig. Also in der Welt bin ich dann Gott sei Dank nicht mehr da, bis Sie die hingekriegt haben. Die wollen Sie wahrscheinlich auch nicht. Ne? Also Sie müssen sich überlegen, was für einen Preis bezahlen Sie dafür. Ja? Und da ist natürlich der eine Preis der gerade im Raum stand, nämlich die Frage Entmündigung, Verantwortlichkeit. Wie weit wollen wir bei dem Bild von Menschen bleiben, das wir die letzten Jahrhunderte versucht haben zu etablieren? Ja? Als ein eigenverantwortliches, aufgeklärtes, mündiges Wesen und so weiter und so fort. So wollen Sie, glaube ich, auch behandelt werden, und wir alle hier. Ja? Das wäre wahrscheinlich eine Verabschiedung von diesem Konzept von Menschenbild. Da haben wir ein Riesenproblem. Ja? Dann hängen, also ethische Fragen sind immer Konsequenzen aus einem Menschenbild heraus. Ja? Ethik basiert auf einer Anthropologie. Je nachdem, wie Sie den Menschen ansehen, haben Sie in der Kette Ihre Ethik zu entwickeln. Also, wenn Sie sagen, naja, wir werden alles kontrollieren, ja? Das ist dann nicht mehr Big Brother, sondern Huge Brother. Wenn Sie das technisch hinkriegen sollten, wollen Sie solch eine Welt haben? Ja? Große Frage. Und die nächste Frage, wenn ja, wer programmiert die Welt? Die Programmierer? Wer wird daran beteiligt, wie die Algorithmen vorher entschieden werden? Ne? Machen wir da so die relevanten gesellschaftlichen Gruppen, bitten wir die an einen Tisch? Wer sind die? Wie wollen wir solche Entscheidungen treffen? Da ist es, glaube ich, realistischer, jetzt nehme ich ein Stück vom allerletzten Vortrag vorweg, da ist es realistischer, mal alte Blicke in die Zukunft anzuschauen. Der erste deutsche Science Fiction hat ein Transportsystem oder ein Verkehrssystem etabliert, allerdings auf dem Mars. Das war, wenn Sie so wollen, so eine Art Mischung aus Individual- und öffentlichem Verkehrsnetz, ein Transrapid für alle. Also wenn Sie jetzt hier rausgehen wollen und sagen, ich möchte jetzt, keine Ahnung, nach Meersburg, dann melden Sie das an einen Zentralcomputer, hier kommt auf der Strecke eine Schwebebahnkabine angeschwebt, Sie steigen ein und werden dahin gebracht. Wenn wir das Ganze noch unterirdisch machen, dann ist die Unfallgefahr ein bisschen minimiert. Ne? Oder wenn Sie Glasscheiben wie in japanischen Bahnhöfen vor die Gleise machen, dann ersparen Sie es, jemanden mit ansehen zu müssen, dass sich jemand vor die Gleise schmeißen kann. Ne? Also da gibt es andere Lösungen, die solche Konflikte vielleicht eher gestalten lässt, als ne, auf diese autonomen Systeme, die wahnsinnig überdimensioniert werden müssen, zu setzen. Ich glaube, da könnte man mit etwas anderem Denken vielleicht das eine oder andere Problem durchaus auch mit technischen Lösungen, aber einfacher hinbekommen. Aber große Diskussionen, wohin man da geht. Wie auch immer.
Noch,
ja? Ein Satz
noch? Drei Minuten vielleicht, wenn ich die noch bekomme. Also, um es nochmal zu verdeutlichen, der Glaube, dass die Datenmasse allein die Dinge regelt, das ist, ich betone es nochmal, es ist ein Glaube. Es hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Das ist ein Glaube. Aber ein ganz entscheidender Punkt ist nun mal der, dass wir Einsichten immer nur bekommen aufgrund von Bewertungen. Also ich versuche mal ein Beispiel nochmal sichtbar zu machen. Als vor 20 Jahren, glaube ich, war es, wo diese Challenger-Rakete in die Luft geflogen ist. Da gab es danach eine riesige Diskussion. Da gab es dann Leute, die haben gesagt, wenn ich zu entscheiden gehabt hätte, ob wir den Start freigeben, ich hätte das nicht gemacht, weil der Wert und der Wert an den Grenzen waren. Ich hätte das nie zugestimmt. Andere haben gesagt, ach nö, im Gesamten war das völlig in Ordnung, war verantwortbar, dass wir das machen. Das heißt, kein System wird Ihnen letztlich die Bewertung abnehmen. Wir hoffen, dass das System immer so Teilbewertungen vornehmen kann. Aber wie gesagt, wir bestimmen die Rahmung, wir bestimmen die Perspektive, von der her das System ein Problem angeht. Das ändert es. Wir verschieben das, das mag schon sein. Aber wir kommen nicht zur Welt an sich. Wir kommen immer nur zu einer bestimmten Perspektive der Welt. Und das ist in meinen Augen auch der entscheidende Punkt, dass uns ein Stück weit diese gegenwärtige Massenideologie, die mit dem gegenwärtigen Big Data-Diskurs sozusagen über uns kommt, uns ein Stück weit etwas die Sinne vernebelt. Nicht, dass alles, was hier geforscht wird, durchaus sinnvoll ist. Ich bin auch dafür, dass diese Systeme eingesetzt werden, auch um uns zu entlasten. Aber wie gesagt, Entscheidungen an Systeme zu delegieren, ist problematisch. Mehr will ich nicht sagen. Und zu glauben, die Systeme entscheiden für uns sozusagen die Lebensführung, das ist ein seliger Glaube. Dann haben wir in gewisser Weise auch schon verloren. Dann haben wir eigentlich auch unsere eigene Autonomie sozusagen zur Verfügung gestellt.
Es gibt diesen schönen Satz, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Also die permanente Fragmentierung der Welt, wer weiß, wohin sie führt. Das gilt übrigens auch für Vortragsreihen. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Vielleicht kommen Sie nächste Woche wieder. Da wird Wolfgang Neuser uns erzählen, wie wir die Welt, die einmal wird, vorherdenken und wie wir reale Utopien basteln. Na dann, vielleicht gönnen Sie sich heute Abend noch eine reale Utopie. Herzlichen Dank für den Vortrag, Ihnen fürs Kommen. Schönen Abend.